Dies ist der Miteinander-Reden-Podcast. Bundesweit unterstützt das gleichnamige Förderprogramm 100 Projekte in ländlichen Regionen, die sich für eine lebendige Gesprächskultur einsetzen. Im Diskurs lernen wir einander kennen und stärken unsere demokratische Kultur. In den ersten 4 Episoden stellen wir Projekte vor, die in ihren Dörfern und Kommunen regionale Gesprächsräume zu kontroversen Themen schaffen. Wir treffen Akteurinnen und sprechen mit weiteren Expertinnen darüber. In dieser Podcast-Folge geht es um Rechtsextremismus. Gerade in strukturschwachen Regionen auf dem Land nimmt in den letzten Jahren die Polarisierung der Gesellschaft ganz besonders zu. Wie ist hier Dialog möglich? Und wie geht das eigentlich, dieses Miteinanderreden, wenn die Gräben unüberbrückbar scheinen? Wie können wir mit antidemokratischen Tendenzen umgehen und eine demokratiebejahende Stimmung schaffen? Und weshalb wird immer wieder von einem ostdeutschen Problem gesprochen? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Menschen, die in ihren Regionen in Ost- und Westdeutschland ganz praktisch Antworten auf diese Fragen suchen und finden. Nämlich mit den Miteinander-Reden-Projekten Wir sind das Volk und Nu und Biberbrunnen, worüber wir nicht gesprochen haben. Außerdem wollen wir uns der Thematik wissenschaftlich nähern und mehr über die Gründe für den wachsenden Rechtsruck in der Republik erfahren. Dafür spreche ich mit dem Rechtsextremismusforscher Thomas Krumpke sowie der Extremismusfachbereichsleiterin der Bundeszentrale für politische Bildung, Hanne Wurzel. Spätestens seit der Bundestagswahl 2017 und dem Wahlerfolg der AfD macht sich in der sächsischen Region Oberlausitz zunehmend Sprachlosigkeit breit. Immer weniger können die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und immer größer werden die politischen Differenzen. Thomas Pilz vom Verein Kulturfabrik MEDA e.V. beschreibt die Situation so.
Wir haben das Wahljahr 2017 als eines erlebt, wo das erste Mal schwarz auf weiß die politische Polarisierung in der Region so deutlich sich abbildete wie noch nie. Die Oberlausitz hat 33% AfD gewählt. Also wir sind sozusagen insgesamt zu der Auffassung gekommen, dass wir was machen müssen, oder wir fühlten uns sozusagen herausgefordert, etwas zu tun mit unseren Möglichkeiten, um diese offensichtlich fortschreitende Radikalisierung in der politischen Meinungsäußerung erstmal zu hinterfragen, herauszubekommen, was passiert da eigentlich, warum wählen die Leute so, was bewegt sie, und dafür eben unsere Erfahrung auch zur Verfügung stellen, vor allem eben Räume herzustellen, in denen man miteinander ins Gespräch kommt. Wir hatten guten Kontakt zu einer jungen Theatergruppe, nämlich Shakespeare to Go aus Berlin, die also regelmäßig bei uns geprobt haben für ihre Stücke in der Großstadt. Und darüber ist die Idee entstanden, Mensch, wir müssen doch mit den Menschen bei uns im Dorf und in der Umgebung reden. Und so haben wir quasi gesagt, getan. Die Shakespeare-to-go-Leute sind losgegangen und haben als sozusagen interessierte, neugierige Großstädter Leute aus dem Dorf befragt, wie es ihnen geht, was los ist, was sie bewegt, wovor sie Angst haben, wie sie sich behandelt fühlen.
Mittels eines Theaterstücks möchte der Kulturverein aus dem ländlichen Sachsen einen unvoreingenommenen Blick auf die DDR-Vergangenheit und die letzten 30 Jahre werfen und so neue Gesprächsräume schaffen.
Also die Szenen behandelten eben, was die Menschen offensichtlich am stärksten auch hier bewegt. Die letzten 30 Jahre, die Erfahrung, was ist eigentlich passiert nach 1990? Was ist eigentlich aus dem Wir sind das Volk? Was ist da eigentlich geworden aus diesem aufrechten, selbstbewussten Gang sozusagen in die Demokratie? Da ging es um die Frage von Arbeitslosigkeit. Hat man sich behandelt gefühlt, wenn man plötzlich arbeitslos wurde, wenn eben nicht nur der Arbeitsplatz weg war, sondern man gleichzeitig das Gefühl vermittelt bekam, hier ist die eigene Würde auch gleich noch mit hinweggefegt worden. Es sind sozusagen die Defizite, die in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung natürlich aufgelaufen sind. Die hat das Theaterstück gezeigt, ohne dabei allerdings in die Falle zu tappen, jetzt eine Anklage auszusprechen oder eine Schuldfrage zu stellen, sondern wir sind dabei stehen geblieben zu sagen, jawohl, das war so.
Thomas Pilz, der selbst aus der Region Oberlausitz stammt, ist sich sicher. Unsere Demokratie lebt von Austausch, Kontakt und Gesprächen. Auch wenn es ihm zufolge in heutigen Zeiten immer schwieriger wird, überhaupt ins Gespräch zu kommen.
Unsere Art zu leben, diese hohe Geschwindigkeit, dieser hohe Informationsdurchsatz, diese modernen Formen von Kommunikation über soziale Medien, übers Internet etc., die erschwert das ja alles. Also 89 würde so heute nicht nochmal stattfinden können, weil man würde gar nicht mehr erleben, dass so viele Menschen sich wahrscheinlich in Gruppen treffen, weil die alle viel zu busy wären, viel zu beschäftigt wären. Man muss sich erstmal aus seiner eigenen Komfortzone rausbewegen, also auch aus der, wo man glaubt, man weiß doch am Ende immer, was richtig ist. Und dann wird man entdecken, dass man eben einfache, simple Sachen braucht, um wieder die Leute anzusprechen und damit überhaupt erstmal wieder diese soziale Erfahrung, wir können reden miteinander, der andere hat eigentlich ähnliche Probleme oder ähnliche Themen wie ich, er kommt nur zu anderen Schlussfolgerungen. Das wiederherzustellen ist im Grunde genommen das A und O im Moment. Letztendlich ist es ja so, dass ich an jedem dieser Gespräche, ob man sie führt oder nicht führt, mitentscheidet, in welcher Zukunft wir eigentlich leben werden. Diese Geschichten drohen ja auch sich zu verfestigen in die nächsten Generationen und das können wir alle nicht wollen.
Eine Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Vergangenheit ist überall in Deutschland wichtig und sinnvoll. Denn Rechtsextremismus und Rassismus sind keine ausschließlich ostdeutschen Phänomene. Das stellten auch Irene Baumann, Hanna Bickhoff und Nele Dehnkamp fest.
Ja, also die Idee kam tatsächlich, weil Nele Dehnkamp und ich, die auch befreundet sind, so viel über unser Großwerden geredet haben. Und wir sind beide 89 geboren im Herbst, beide in Norddeutschland und ich im Osten und sie im Westen. Und ich in Rostock und sie in Beverstedt. Und wir haben dann eben über die Neonazi-Gewalt damals in unseren Heimatorten beide gesprochen. Und ich war auch total überrascht, dass es eben auch in Westdeutschland sowas gab. Und irgendwie war so der Tenor, ja, ist ja auch so viel in Ostdeutschland, die großen Brandanschläge. Wir hatten Lust, uns damit zu beschäftigen und sind eben der Meinung, dass darüber sprechen irgendwie heute immer noch total wichtig ist, gerade mit den Sachen, die seit 2015, 16 wieder erstarken in Deutschland.
In der niedersächsischen Gemeinde Beverstedt versammelten sich Anfang der 90er Jahre am Ortswahrzeichen, dem Biberbrunnen, regelmäßig Jugendliche. Im Verlauf der 90er entwuchs aus den randalierenden Jugendlichen eine 40 bis 50 Mann starke Gruppe, die zum Teil aus ideologisch gefestigten Rädelsführern mit Vernetzung in die rechtsradikale Parteiszene bestand. Nach einer bundesweiten Pressewelle, die Beverstedt als braunen Flecken Westdeutschlands auswies, wurde ein innovatives Modellprojekt gestartet. Irene Baumann erklärt das so.
Wir sehen das wirklich auch als ein Beispiel, wo sehr gut gehandelt wurde damals und wo was gemacht wurde und man gut auch an den Stellschrauben gedreht hat, viel möglich gemacht hat, auch von den Vereinen, Zivilcourage gezeigt hat, Sport hatte auch eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, wir wollten da einfach auch so ein bisschen mit den Leuten zusammen so eine Möglichkeit schaffen, hey, das kann man ja einfach gut, zum Beispiel im Schulunterricht auch, wenn das Thema Rechtsextremismus dran ist oder Zivilcourage oder so, kann man das ja total gut einfach an dem Beispiel erörtern. Es ging da gar nicht darum, was wieder aufzuarbeiten oder irgendwie Finger zu zeigen, sondern einfach im Dialog mit den Leuten, die auch damals AkteurInnen waren und die darüber berichten können, ja, einfach das Gespräch am Laufen zu halten. So.
Über mehrere Monate hinweg beschäftigte sich das Projektteam mit den Geschehnissen um den Biberbrunnen. Die Medienschaffenden führten Gespräche mit Zeitzeugen und Akteuren von damals, diskutierten in Schulworkshops mit den Jugendlichen von heute und recherchierten in Archiven. Daraus entstand ein ganz besonderes Erinnerungsdokument.
Auf der Grundlage von diesen ganzen Sachen haben wir dann ein dokumentarisches Live-Hörspiel erarbeitet und das im Rahmen des Herbstmarktes in Beverstedt 2019 aufgeführt. Und bei dem Hörspiel war das Besondere, dass es auch so interaktive Teile hatte. Also wir haben da sozusagen so eine Form aus dem Künstlerischen, aus der Performance auch mit einfließen lassen, wo die Leute sich selbst positionieren mussten. Also wir haben die selbst sprechen lassen, die BeverstädterInnen, indem wir Texte an die Wand projiziert haben mit dem Beamer. Unter dem Thema Miteinander reden fanden wir es da so nochmal, es ist wie so ein Brennglas, weil alle sich irgendwie kennen. Und wer hat was gesagt, wer ist mit wem vielleicht verwandt, wer arbeitet wo. Da hatten wir manchmal das Gefühl, es ist noch viel schwieriger, offen zu reden miteinander, weil das eben so alles so sichtbar ist. Aber es rangierte eben viel von, ach, das waren Jugendliche und die haben nur ein Bier getrunken, bis hin zu, ich weiß, dass da auch NPD-Kader waren oder dass auch die Vernetzung im Bundesland in rechtsextreme politische Ebenen da war. Es geht nicht darum, was stimmt jetzt davon, sondern dass es irgendwie gehört werden kann und so, hey, warum haben wir vielleicht auch so verschiedene Erinnerungen daran und wie ist das damals so schleichend dann passiert, dass Leute auch zu Schaden gekommen sind und wie können wir verhindern, gemeinsam und jeder als Einzelne, dass sowas wieder passiert.
Das Hörspiel Biberbrunn, worüber wir nicht gesprochen haben, möchte eine nachhaltige politische Debatte um den Rechtsruck auf dem Land initiieren und einen Raum für eine gelebte Erinnerungskultur schaffen.
Gerade mit den Sachen, die seit 2015, 16 wieder erstarken in Deutschland, haben wir eigentlich Beverstedt gar nicht als so einen ganz besonderen Ort, wo irgendwie sowas passiert, nehmen wollen, sondern eigentlich als ein Beispiel von vielen, wo rechtsextreme Gewalt passiert ist in den 90ern und wie man heute als Gemeinschaft, als Ort darüber sprechen kann, wie es in der Vergangenheit war, wie es heute vielleicht aussieht im eigenen Umfeld, aber auch in ganz Deutschland. Also da habe ich auch wieder den Kontrast mit Rostock, wo vielleicht auch die Stadt oder große Initiativen sagen, da wird Erinnerungskultur gepflegt. Und die Frage ist eben, wie passiert das im Kleinen? Wie reden wir im Kleinen darüber, wie wir zusammen leben wollen? Wer vielleicht ausgegrenzt wird oder nicht dazugehört und wer nicht am Gespräch beteiligt wird? Ja, das war für uns auch spannend, glaube ich, eben in diesem kleineren Ort da zu sein und zu gucken, wie auf lokaler Ebene wirklich ja teilweise auch von den Eltern zu den Kindern oder von den großen Geschwistern zu den kleinen Geschwistern über Sachen erzählt wird, die genau vor der Haustür passiert sind.
Sowohl in der sächsischen Oberlausitz als auch im niedersächsischen Beverstedt wird versucht, ein gutes und lebendiges Miteinander zu ermöglichen, über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft zu sprechen. Dass dabei miteinander reden ein elementarer Teil ist, der unser Zusammenleben in der Gesellschaft ermöglicht, weiß auch Hanne Wurzel. Sie ist Initiatorin des Programms Miteinander reden und Fachbereichsleiterin Extremismus der Bundeszentrale für politische Bildung.
Die Menschen müssen miteinander reden, egal, oder sollte miteinander reden, egal wo sie wohnen. Es sollte da keine Differenzierung vorgenommen werden, ob sie in der Stadt leben oder in ländlichen Regionen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ist darauf ausgerichtet, sich auszutauschen, sich mitzuteilen. Und unabhängig davon ist das wirklich für unser Leben elementar. Mit dem Programm Miteinander reden wollen wir zielgenauer Angebote schaffen, um auch wirklich auf die Bedürfnisse, auf die Bedarfe, die eben anders sind, besser eingehen zu können. Und die Lebensverhältnisse sind ja sehr unterschiedlich und im Grunde genommen die ländlichen Räume haben viele Chancen und Möglichkeiten, aber gleichzeitig sind natürlich eben auch gravierende Veränderungen und Herausforderungen zu beobachten. Wir sehen natürlich auch von der politischen Seite, es hat sich in den letzten Jahren einfach Polarisierungen auch ergeben. Stichwort Populismus. Der Ton der Auseinandersetzung ist eben auch härter geworden, sehr emotional. Und wir denken auch, viele Menschen sind auch überfordert von der Situation, in der wir heute leben. Es sind sehr komplexe Anforderungen und das führt dann eben einfach auch zu diesen Verwerfungen. Und genau da setzt das Programm im Miteinanderreden an. Ich denke, es ist der richtige Weg, den Menschen, die daran interessiert sind, die engagiert sind, die sich einsetzen wollen vor Ort, denen wirklich Handwerkszeug mit an die Hand zu geben und sie in ihren Kompetenzen, in ihren Handlungskompetenzen zu stärken.
Ein Schwerpunktthema der Bundeszentrale für politische Bildung ist die Bekämpfung von Rechtsextremismus. Frau Wurzel erklärt mir, wieso das gerade im ländlichen Raum so wichtig ist.
Die Vorstellung, wir haben Rechtsextremismus wirklich im Griff, wir haben das Problem behoben, davon sind wir weit entfernt. Schaut man sich nur mal dieses letzte Jahr an, wenn man das so Revue passieren lässt, die Anzahl der Demonstrationen, die sogenannten Corona-Leugner, die massive Zunahme von Verschwörungserzählungen, das sind natürlich alles Problemfelder, die unsere Gesellschaft sehr, sehr stark fordert. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was können wir tun? Was kann man tun gegen die schon seit Jahren anhaltenden Polarisierungen, Gegensätzlichkeiten, dass eben offensichtlich es große Schwierigkeiten auch bereitet, Aushandlungsprozesse zu organisieren. Aushandlungsprozesse zu organisieren ist ein Wesensmerkmal der Demokratie. Und was kann man tun, wenn solche Auffälligkeiten vor der eigenen Haustür passieren? Können dann Menschen, obwohl sie wissen, dass man gegenüber eine ganz andere Position hat, aber wie können wir wirklich miteinander im Gespräch bleiben, um überhaupt wirksam gegen antidemokratische Tendenzen vorzugehen? Und das bedeutet eben auch, dass man natürlich jetzt nicht sofort einen Fachdialog führen muss, sondern im Grunde genommen ganz einfach Gesprächstechniken erlernen muss. Und das macht beispielsweise unter anderem auch dieses Programm Miteinander reden, weil es auf Partizipation, auf Teilhabe, auf Austausch ausgerichtet ist. Und wir hoffen, dass wir dort eben gerade die Anfänge antidemokratischer Tendenzen zumindest nicht weiter befördern, sonst ganz im Gegenteil vielleicht eben auch eindämmen können.
Das Erstarken rechtsextremer Tendenzen ist leider deutschlandweit zu beobachten. Dennoch wird immer wieder von Unterschieden in Ost- und Westdeutschland gesprochen. Laut dem Extremismusforscher Thomas Grumke hat das vor allen Dingen historische Gründe. Er ist Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen.
Man spricht, was Ostdeutschland anbetrifft, nach der Wiedervereinigung oder nach dem Fall der Mauer von einer doppelten Modernisierung. Während wir also tatsächlich im ganzen Westeuropa sowieso einen sehr starken Modernisierungsschub zu dieser Zeit haben, haben wir das hier eben im Fall der ehemaligen DDR, aber insbesondere, also insgesamt auch Osteuropas, eben mit einer sogenannten doppelten Modernisierung zu tun, dass eben darauf gleichzeitig eben ein Regimewechsel fiel, ja, der diese Gesellschaften ja komplett auf den Kopf gestellt hat und umgekrempelt hat. Und deswegen ja die Herausforderungen für diese Gesellschaften tatsächlich auch dann doppelt so schwer sind. Das heißt also, Suche nach Identität, ja, Irritationen, Ungewissheiten sind natürlich in diesen Bedingungen der doppelten Modernisierung besonders anzufinden. Und das sind genau die Lagen, wo dann eben Extremismus jeder Art eigentlich sogar sehr besonders gut ideologisch andocken kann, die natürlich eben Gewissheit versprechen, endgültige Wahrheiten versprechen und Sicherheit versprechen.
Besonders im ländlichen Raum lassen sich Faktoren erkennen, die rechtsextreme Mobilisierungs- und Organisationsformen begünstigen. Grumke zufolge hat das vor allem mit sogenannten Gelegenheitsstrukturen zu tun.
Man spricht ja von Gelegenheitsstrukturen. Und da sieht es ja gerade im östlichen, also im ländlichen Bereich Ostdeutschlands so aus, dass wir hier in den 90er Jahren insbesondere eine ganz hohe Abwanderungsquote von all denjenigen hatten, die tatsächlich besonders jung sind, besser ausgebildet sind, die auch aus beruflichen Gründen eben woanders hingegangen sind, also stark auch nach Westdeutschland oder vor allem nach Süddeutschland. Das bedeutet also, wir hatten hier ja schon einen erheblichen Bevölkerungsschwund und wir müssen mal schauen, wer ist denn dort wohnen geblieben, beziehungsweise ist jemand neu dazugezogen, gerade im ländlichen Bereich. Das heißt also, wir haben es hier mit einer besonderen Demografie in der Bevölkerung zu tun, die möglicherweise eben auch, sagen wir mal, weil sie dort geblieben sind, auch bestimmte andere Einstellungsstruktur haben, die sehr viel stärker eben über Themen wie Heimat, wie Zugehörigkeit ansprechbar sind, eben, sagen wir mal, potenziell deswegen auch vielleicht eher für eine Ideologie ansprechbar sind, die genau diese Themen besonders in den Vordergrund stellen. Wir haben ja auch nicht von ungefähr genau dort die besten Wahlergebnisse für die AfD, die ja auch genau diese Themen in den Vordergrund stellt.
Grumkes Ansicht nach ist eine klare Differenzierung von Ost und West im Zusammenhang mit Rechtsextremismus nicht sinnvoll und vor allem heute nicht mehr zeitgemäß. Er erklärt das so.
Gerade wenn wir uns Rechtsextremismus anschauen, sie kennt ja diese Ideologie, obwohl sie sich ja immer besonders nationalistisch gibt, gar keine Grenzen. Also wir sehen ja, dass moderner Rechtsextremismus tatsächlich international ist. Das ergibt sich schon aus den Feindbildern. Ja, wir sehen auch verschiedene Ausprägungen von Rechtsextremismus international, die sich sehr stark ähneln. Es gibt also klassische Feindbilder. Juden beispielsweise, also Antisemitismus ist ja seit, das kann man wirklich sagen, seit dem Dritten Reich oder sogar davor unverändert ein Feindbild. Rassismus ist selbstverständlich auch ein absolut zentrales Element von Rechtsextremismus. Und da ist es erst einmal unerheblich, ob jemand im Osten oder Westen eines Landes lebt oder tatsächlich auch überhaupt in welchem Land. Ja? Und auf dieser Ebene wird ja auch zusammengearbeitet und auf dieser Ebene trifft man sich ideologisch. Wir müssen zusätzlich ja zur Kenntnis nehmen, dass eine nicht kleine Anzahl von westdeutschen Aktivisten ja relativ zeitig nach dem Fall der Mauer nach Ostdeutschland umgezogen ist, weil sie da eben besonders gute Gelegenheitsstrukturen meinten vorzufinden. Ja, sie hatten also da auch relativ wenig Gegenwehr am Anfang, sowohl in der Gesellschaft als auch von den Sicherheitsbehörden, die natürlich sehr stark mit sich selber beschäftigt waren. Und das sind häufig heute noch die Träger der entsprechenden Szenen dort. Das sind also gar keine Ostdeutschen, die dort eben organisieren.
Doch wie gehe ich als Einzelperson mit rechtsextremen Äußerungen um? Dafür benötige es zunächst einmal Phänomenkenntnis und eine klare Haltung gegen Abwertungsstrukturen der Ungleichheit, so Grumke.
Es ist also sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich schon wichtig, dass Menschen einmal, wie man das so schön amtlich sagt, Phänomenkenntnisse haben und wissen, was ist das denn jetzt hier, was ich höre? Was ist das denn hier, was ich sehe? Ja, also Symbolik ist oft auch sehr, sehr wichtig. Ne? Wir sehen das also überall, dass im Nachhinein, wenn spektakuläre Gewalttaten zum Beispiel passieren, wenn da Fälle aufgearbeitet werden, dann alle sagen, naja, der Lehrer sagt, naja, als er bei mir vor 10 Jahren in der Schule war, da hat er auch schon so geredet. Der Nachbar sagt, ja, wo ich es jetzt sehe, da hing immer die und die Fahne auf dem Balkon. Zweitens natürlich auch diese Dinge ernst zu nehmen. Ja? In der Regel bleibt gerade Rassismus, Antisemitismus und dergleichen nicht geheim. Ja? Also die Menschen leben das dann auch aus, sie äußern sich entsprechend und dann gilt es halt dagegen zu halten. Und dass man eben gerade bei offenem Rassismus, offenem Antisemitismus, wo eben, wie man das ja in der Soziologie gesagt hat, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit propagiert wird, schon etwas sagen muss und schon im privaten Bereich, im beruflichen Bereich. Ja, es gibt unendliche Beispiele. Und das eben nicht einfach unwidersprochen stehen lassen darf. Ja, weil, wie man weiß das ja, ne? Schweigen ist Zustimmung.
Rechtsextremismus ist ein komplexes und sehr facettenreiches Thema, was leider sehr präsent in Deutschland ist. Fragen, die die Art und Weise des Erinnerns und die Verknüpfung mit der Gegenwart betreffen, sowie Phänomenkenntnis und die Notwendigkeit, Menschen an einen Tisch und in den Austausch zu bekommen, spielen bei der Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen eine zentrale Rolle. Kommunikation sowie neuartige und kreative Formen der Erinnerungskultur sind wichtige Aspekte, wie wir in der Oberlausitz sowie in Beverstedt beobachten konnten. Miteinander reden, das Förder- und Qualifizierungsprogramm der politischen Bildung, ist initiiert und finanziert von der BPB, unterstützt vom Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume und vom Deutschen Volkshochschulverband, sowie realisiert von der Bildungsagentur LabConcepts.